Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Steigen wir direkt ein. Ja, guten Abend, Shazeb.
Schönen guten Abend, Andreas. Servus. Ich glaube, so schnell wie wir ein Thema, das wir initial über WhatsApp besprochen haben und dann aufnehmen, das hatten wir noch nie. Also heute kann ich de facto fast keine Vorbereitungszeit gehabt haben.
Naja, immerhin hast du das Thema vorgeschlagen. Also insofern ein bisschen Vorbereitung. Wir stellen etwas gegenüber, was auch etwas zur, ja, ich nenne es nicht Allgemeinbildung von Führungskräften, aber schon zum, ja, Public Knowledge, würde ich mal sagen, gehört, zumindest von außen gesehen. Und da wollen wir heute mal durchgehen. Ja. Aber vielleicht erstmal vorher, Shazeb, wie geht's dir denn eigentlich? Ja.
Du, danke der Nachfrage. Mir geht's grundsätzlich gut. Aber heute ist wieder einer der Tage gewesen, an dem ich mich frage, wie viele Sachen willst du eigentlich machen im Leben? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich meine, du kommst dann irgendwann nach dem Arbeitstag dann ins Wohnzimmer reinspaziert und dann siehst du da, dass da ziemlich viele Sachen passieren. Und eigentlich denkst du dir, ich würde mich gerne wieder drehen und rausgehen, den ganzen Geräuschpegel, dem Geräuschpegel entfliehen und gleichzeitig siehst du halt tausend Sachen, die zu machen sind. Ich bin halt so ein Typ, wenn ich in die Küche laufe oder ins Esszimmer und da gibt's was zu tun, dann mache ich das. Ich räume die Küche sofort auf oder Staubsauger oder was immer zu tun ist.
Und wer es nicht weiß, wenn da eine Sache nicht gerade glänzt, dann heißt das für dich, die muss glänzend werden. Ne? Also das so leicht.
Also ich habe meinen Anspruch runtergeschraubt. Also glänzen muss die Sache nicht mehr, aber der Dreck muss wenigstens weg sein. Und gut, bei drei Kindern hast du das Gefühl, das sind so drei Lemminge, die machen ständig irgendwas durcheinander. Ja, also heute war ein Tag, wie gesagt, an dem ich dachte, oh Mann, was soll ich noch alles machen? Aber gut, solche Tage kennst du sicher auch. Und viele unserer Zuhörer auch.
Kenne ich auch. Gibt auch andere Tage insofern.
Ja, genau.
Schauen, ne?
Ja. Ich stelle ja fest, dass im Winter der Mangel an Sonne, Vitamin D, das führt dann auch nochmal dazu, dass das Energielevel dann nicht so hoch ist, wie vielleicht dann im Mai oder Juni oder August.
Stimmt, das geht einher mit der Leistung von PV-Anlagen, habe ich festgestellt. Insofern,
genau.
Die jetzt bei uns final auch mal am Laufen ist, nach einem halben Jahr hin und her. Gucke ich jetzt immer ganz eifrig drauf und bei so diffusem Licht wie heute kommt natürlich nichts zustande und ich wundere mich, warum wir so viel Strom verbrauchen irgendwie. Hab noch nicht das Rätsels Lösung gefunden, aber das soll nicht unser Thema sein heute. Energie, wobei Energie könnte ja schon eine Rolle spielen, ne? Stichwort. Shazeb, klär uns nochmal auf oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir heute besprechen.
Ja, sehr gerne. Also Energie haben beide. Wir haben heute nämlich das kontroverse Thema, welcher Führungsstil ist denn eigentlich wirklich gut, cool, zeitgemäß, effektiv, hilfreich? Und wir diskutieren das anhand von zwei bekannten Personen. Also die eine Person kennt, glaube ich, jeder mittlerweile, weil sie omnipräsent ist und auch ganz tolle Sachen hervorgebracht hat. Und die andere Person ist zumindest in der Textszene auch bekannt. Und zwar hat ein Freund mir tatsächlich einen Artikel geschickt, den ich dir ja auch weitergeleitet hatte. Und da ging es um die Umfrage unter Firmenchefs. Elon Musk, das ist der eine, den ich heute gerne mit dir diskutieren würde. Das ist angeblich der am meisten überschätzte CEO. Und der Freund von mir, der schrieb sogar in seiner Nachricht, Genie oder Wahnsinn? Fragezeichen, schreibt er so, ne? Und der andere, den er erwähnt, ist der Satya Nadella. Und der Satya Nadella, der CEO von Microsoft, ist ja so vom Typ her so obamerisch, ja, also so ein, vom Gefühl her so ein eleganter, eher so zarter Mensch, ja. Und der Elon Musk ist ja dann schon so ein gröberer Typ, ne, in jeder Hinsicht. Und ich dachte mir, eigentlich haben beide absolut ihre Daseinsberechtigung. Und wir diskutieren ja Themen oft, um die Wahrheit zu suchen, um den richtigen Weg zu finden. Und ich frage mich bei diesen beiden Personen, ob nicht beides irgendwie richtig ist. Und ich weiß es gar nicht. Und deswegen lass uns doch mal drüber sprechen.
Ja, zwei Persönlichkeiten, die gefühlt unterschiedlicher nicht sein können, aber auch vielleicht doch ein paar Gemeinsamkeiten haben. Das würde mich auch nochmal interessieren nachher, ob wir da sehen, was teilen denn vielleicht auch beide. Außer, dass sie ja wissentlich erfolgreich sind in dem, was sie machen. Ja, das ist ja schon mal eine Gemeinsamkeit. Du hast schon gesagt, jetzt Elon Musk ist der, laut der Umfrage zumindest, der meist überschätzte. Deine konkrete Meinung, was hältst du denn von den beiden? Ich glaube, diejenigen, die den Podcast schon länger verfolgen, wissen deine Neigung jetzt auch, da du häufiger zitierst von einem. Aber was ist so, wenn du ein Urteil fällen müsstest von dem, was du siehst, wie bewertest du die beiden? Kannst du das sagen oder ist das zu komplex.
Nee, du, also guck mal, ich glaube, wer persönlich mir näher ist oder für mich relatable ist, ist ganz klar der Satya Nadella. Jetzt nicht wegen seiner indischen Wurzeln oder seines Aussehens, sondern vom Typus her ist der eher wie ich. Ja, das ist, oder ich bin eher wie er. Weil er ist jemand, der von der Sprache her versucht, sich gewählt auszudrücken. Er ist so ein Menschentyp. Also er hat so einen menschlichen Führungsstil. Ich glaube auch, dass es einer ist, der viel gibt auf Konsens und auf Delegieren und Empowerment. Also das ist kein Top-Down-Typ, glaube ich. Also kein CEO von so einem großen Unternehmen kann nicht auch eine Prise von Top-Down haben. Also der muss das ein Stück weit haben. Aber trotzdem ist das jemand, der, glaube ich, sehr demokratisch agiert. So stelle ich mir das vor. Also ein Leader mit Empowerment-Fokus. Und der Elon Musk, der ist aber für mich nicht weniger interessant. Im Gegenteil, ich finde den Elon Musk total inspirierend, interessant, beeindruckend. Vor allem auch deswegen, weil er so weit weg ist von mir. Also ich finde, er hat durch seine Art komplette Grundsätze des Führens über Bord geworfen und auch Dinge absolut neu definiert. Und deswegen ist er für mich irgend so eine komische Gestalt, die ich sehr, sehr beeindruckend finde, aber nicht so richtig fassen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe mir nämlich auch überlegt, was ist denn meine Präferenz? Und ja, vom Führungsstil, glaube ich, sind wir uns da ähnlich. Aber ich frage mich, ob nicht ein Elon Musk mehr dazu anregt, verrückte Dinge oder kreativere Dinge rauszupushen, ja, weil der einfach noch gefühlt so weit in der Zukunft denkt oder manchmal so abstrakt, dass du gar nicht mehr weißt, ist das jetzt noch Science Fiction oder meint er das ernst oder ist das ein Scherz, ja? Und er meint es ja meistens ernst und dann kommt auch noch was bei raus. Also das finde ich so beeindruckend dabei, auch wenn der Herr Musk, ja, vermeintlich verrückt ist. Ich glaube, das ist das Thema wirklich Genie und Wahnsinn. Aber die, was dabei ist, ist natürlich was anderes, ob du ein Visionär bist oder ob du ein guter Leader bist, ja? Oder ist das das Gleiche? Also du brauchst ja beides irgendwo. Du brauchst ja als Leader auch eine visionäre Kraft dahinter. Und das macht, glaube ich, dem Elon Musk keiner vor. Und da ist er so weit weg von allen Gut und Böse, dass er da auch sämtliche anderen meines Erachtens abhängt. Das finde ich sehr beeindruckend. Das finde ich sehr inspirierend zum Teil. Zumindest ja. Diesen Teilaspekt der Führungsrolle.
Das ist ein guter Punkt, Andreas. Also ich glaube, der Elon Musk ist kein effektiver Leader qua Leadership Skills, sondern er ist ein wahnsinnig guter Leader qua Visionsgeist. Also ich habe das vielleicht so ein bisschen anders formuliert, als du das jetzt gesagt hast. Aber ich glaube, was ihn halt super inspirierend macht, ist seine Idee, wohin er mit seinen Firmen gehen will. Und wenn du jetzt guckst, einer wie Satya Nadella, der ist natürlich in der Champions League für Leadership. Der führt einen riesengroßen Tech-Konzern an und hat ihn auch in den letzten, ich glaube, 8 oder 10 Jahren, solange er jetzt an der Spitze ist, hat er den jetzt wirklich auch weiterentwickelt. Der hat ein paar sehr gute Akquisitionen gemacht, wie beispielsweise OpenAI. Er hat beispielsweise ja auch Teams nochmal an den Markt gebracht und hat es richtig stark gemacht. Er hat diese ganze Gaming-Division nochmal optimiert. Also er hat Microsoft schon auf die nächste Ebene gehoben. Die Frage ist aber, ist nicht Elon Musk einfach eine ganz andere Liga nochmal? Weil der Elon Musk hat ja gleich single-handedly sozusagen 2 bis 3 Industrien komplett auf den Kopf gestellt. Also wenn du guckst, ich habe gestern gerade noch geschaut, das meistverkaufte Auto der Welt ist nicht mehr der Toyota RAV4 oder Toyota Corolla, das waren ja die Nummer 1 und 2, sondern das meistverkaufte Auto seit letztem Jahr ist der Tesla Model Y. Und wenn du guckst, Tesla ist ja eine Firma, die gibt es seit, glaube ich, erst 20 Jahren. Und die ersten 10 Jahre haben die ja praktisch nur diesen Roadster gehabt. Und diese Massenmodelle, also Model S, Model Y, Model X und Model 3, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Und er hat es geschafft, in dieser kurzen Zeit nicht nur das meistverkaufte Auto herzustellen, sondern er hat es auch geschafft, dass weltweit quasi ein Paradigmenwechsel stattfindet, in dem mittlerweile ziemlich viele Ladesäulen überall aufgestellt sind, zumindest in den OECD-Ländern, und wahnsinnig viele Neuwagen zugelassen werden, die vollelektrisch sind. Und ich glaube, das ist schon etwas, was er sich auf die Fahne schreiben kann. Und das Zweite natürlich, mit seinem SpaceX-Unternehmen hat er auch maßgeblich die Raketenindustrie verändert. Ich glaube sogar, dass da die Veränderung noch größer ist als im Fahrzeugmarkt.
Ja, und jetzt hast du vielleicht gehört, das neuere Thema oder so, ist wahrscheinlich auch nicht mehr Neuralink, dass er Chips ins Hirn implantieren lässt, mit denen du dann per Kraft der Gedanken Dinge bedienen kannst. Und das natürlich in der Medizin ganz, ganz neue Fortschritte bringen könnte. Aber auch, lustigerweise kommen dann so Vergleiche, dann kannst du dann deine PlayStation ohne Controller spielen. Also ich glaube, das ist nicht der beste Use Case, aber es wird natürlich auch wieder eine Interaktion Mensch-Computer komplett auf den Kopf stellen. Und das ist diese Visionärskraft, diese Umstellen von Industrien, das hängt da schon ganz mit dran. Ja. Und da, glaube ich, überzeugt er auch viele als Leader, die sich da dranhängen, die dieser Vision auch folgen wollen, denen es egal ist, dass der da auf Ex rumstenkert manchmal oder zu allem seinen Senf dazu gibt. Ja, das lässt man halt mal einem Genie vielleicht so sein. Dafür hat er die Vision und sticht quasi in eine Richtung vor, die dann etwas Neues hervorbringt. Ja. Ich glaube, und das haben vielleicht auch beide gemeinsam. Sie sind beide sich selbst ja treu in ihrem Stil. Also sie sind beide auch authentisch. Also das Gefühl ist zumindest, ein Elon Musk versteckt sich ja auch nicht oder versucht auch nicht, seine Art und Weise irgendwie runterzuschrauben, sondern ja, er ist so, er ist direkt, er gibt da seine Meinung zu allem dazu, aber versucht jetzt auch nicht, da jemand anders zu sein. Wäre auch nicht mehr authentisch, genauso wie Satya Nadella nicht versucht, wie Elon Musk zu agieren. Und das, glaube ich, lockt oder ist attraktiv für verschiedene Personengruppen, je nachdem, was dir gerade liegt. Und das muss man den beiden vielleicht auch lassen.
Ja, also Authentizität haben die beiden, glaube ich, ganz klar. Und du hattest ja vorhin die Frage angerissen, was haben die denn gemeinsam? Und da würde ich auch genau anschließen an deinem Statement. Ich glaube, beide sind Menschen, die Meinungen haben, die diese Meinungen auch kundtun, die im Stil treu bleiben und die auch eine gewisse Konsistenz mitbringen. Und natürlich haben die beiden auch gemeinsam, dass die wahrscheinlich überdurchschnittlich hohen IQ haben. Das sind also beides extraordinary smart people sozusagen. Und ich glaube auch, dass die beiden einen gewissen Segen haben, so fotografische Gedächtnisse zu haben. Weil ich glaube, speziell jemand wie Elon Musk, der kann sich ja alles merken, gefühlt. Wahrscheinlich auch Satya Nadella. Viele Leute, die an der Spitze sind von Unternehmen, haben diesen Skill oder diese Begabung, dass sie sich Sachen wahnsinnig gut merken können. Aber ich glaube trotzdem, dass die Unterschiede deutlich größer sind, weil der Satya Nadella ja nach meiner Wahrnehmung eher jemand ist, der etwas bereits Gutes im gleichen Modus verbessert. Während der Elon Musk ja eigentlich nur eine Regel kennt, und das ist Physik. Er behauptet es ja regelmäßig, dass er zurückgeht bei jeder Entscheidung auf die, ich glaube, der nennt es First Principles. Und First Principles, das ist quasi, du bedienst dich nicht an den Regeln des Bestehenden, sondern du gehst zurück an die ursprünglichen Regeln. Das heißt also, wenn du, da gibt's ja diesen schönen Spruch, the continuous improvement of the candle didn't create the bulb. Also hättest du versucht, eine Kerze iterativ zu verbessern, wäre da noch lange keine Glühbirne herausgekommen. Aber wenn du jetzt zurückgehst und überlegst, was ist Licht, dann kommst du vielleicht doch zu einer Birne. Und ich glaube, der Elon Musk ist so einer. Der ist ein Rebell, der bestehende Gesetze, bestehende Ideen hinterfragt und sie nochmal neu denkt. Und ich glaube, das macht ihn so fantastisch visionär. Und letzten Endes folgen die Menschen genau dieser Vision und nicht einem Führungsstil. Also das ist meine Conclusio zu ihm.
Ja, das ist vermutlich richtig. Und auch diese bahnbrechenden Ideen, die er dann hat. Zwei Sachen, die mich da so ein bisschen irritieren. Erstens, die Umfrage wurde ja gemacht bei anderen Firmenchefs, richtig? Die haben letztendlich nicht Mitarbeiter befragt, sondern wie schätzen Firmenchefs die jeweiligen Leute ein? Und spielt vielleicht auch ein bisschen noch Ego mit da rein von denjenigen, die da bewerten, wage ich jetzt mal so.
Ja, behaupten. Ja, Neid, total.
Ja, also das ist, glaube ich, auch nochmal. Ja. Und wenn dann einer auch noch ein bisschen protzig daherkommt, dann mag dieser Neid dann auch noch etwas größer sein. Aber gut. Und das Zweite ist, wenn du vergleichst, du hast da einen super klugen Kopf und der andere ist aber dafür bekannt, dass er andere kluge Köpfe letztendlich zum Scheinen bringt. Das ist ja das, was Microsoft jetzt wieder groß gemacht hat, dass du eben nicht nur einen Mastermind hast, sondern dass die ganz viele Innovationen auf den Markt bringen oder auch erkennen, wer ist da, wer hat da tolle Ideen und diese fördern. Und das denke ich mir, deswegen ist für mich ein Satya Nadella auch etwas effektiver am Ende, weil er nicht nur auf eine Karte setzt, auf sein brillantes Gehirn oder auf das von einer Person, sondern er schafft ein Umfeld in diesem ganzen Konglomerat von Microsoft, dass mehrere Gruppen Menschen tolle Ideen haben können, die zum Fliegen kommen. Ja, und das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied zum Elon Musk, der natürlich eine bahnbrechende Idee hat. Der braucht auch ganz viele Leute, die dann Ideen darunter generieren müssen, um das zum Fliegen zu bringen. Aber letztendlich steht er im Mittelpunkt und seine Vision und nicht das, was vielleicht andere aus seinem Bereich, aus seinem Team, aus seinen Firmen gemacht haben. Wie stehst du dazu?
Also du, ich glaube, beide Personen haben ja um sich herum viele kluge Köpfe, die für sie natürlich die Arbeit machen. Ich meine, der Elon Musk baut die Autos ja nicht selber, sondern er schafft ja wirklich richtig gute Leute zu gewinnen. Und ich glaube, das ist auch einer der Top-Skills, den er hat, dass er die Besten der Besten irgendwie schafft, für sich zu rekrutieren. Und was ich mich oft frage, ist diese rigorosen Arbeitsbedingungen auch. Also der hat ja bei Twitter und auch bei Tesla ziemlich extreme Meinungen vertreten, auch gegenüber den Arbeitnehmern. Wenn du jetzt so Sachen hörst, wie zum Beispiel, wer nicht im Werk erscheint oder nicht im Gebäude erscheint von Tesla, der kann gleich kündigen, ja, oder der braucht gar nicht zu kommen. Also solche Sachen halten seine Mitarbeiter aber dann doch nicht davon ab, da weiter dabei zu sein. Und er schafft es ja offenbar, Top-Produkte zu bauen mit Top-Leuten. Das heißt also, irgendwas muss der haben, dass Menschen ihm folgen. Und ich glaube, also das ist jetzt mein Resümee aus der Distanz, das kann nur dieser Visionsgeist sein, dem alle folgen. Also diesem Ziel beispielsweise, den Pkw-Markt komplett auf den Kopf zu stellen, zu revolutionieren, das beste Produkt zu bauen, etc. pp. Oder die Menschen von SpaceX haben das gemeinsame Ziel, dass sie eben einen anderen Planeten besiedeln wollen. Und auch in den ganzen Launch-Videos, wo er dann beschreibt, wie viele Male sie schon gescheitert sind und wie weit sie fortgeschritten sind, da siehst du ja, dass er auch die Teams verschiedener Themen dann hervorhebt und die lobt. Und immer wieder streut er dazwischen diese Vision. Wir wollen nicht eine single planetary creature sein, sondern wir wollen auf multiplen Planeten leben. Und das finde ich halt extrem stark. Also diese Anziehungskraft einer solchen Idee ist wahrscheinlich viel, viel effektiver oder viel stärker als jedes Tool für Leadership. Meinst du nicht?
Ich denke auch, das ist, weil es auch authentisch von ihm dann ist, ne? Das ist dann immer wieder der Punkt. Ich glaube, das lässt sich nicht replizieren, weil man jetzt denkt, hey, das macht Elon Musk hervorragend, das mache ich jetzt auch. Das steckt schon mit drin, weil du könntest ja auch fragen, naja, wenn er das so macht, dann soll er doch diese Twitter- und X-Posts mal sein lassen, dann wäre er auch sympathischer vielleicht bei vielen. Aber das gehört halt mit dazu. Das ist halt ein Gesamtpaket, was du einkaufst. Ne? Das ist, meines Erachtens sieht er eine gewisse Verantwortung auch in seiner Position, die er hat, die Welt zu verändern, aber eben nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich. Also so scheint es mir zumindest ab und zu, wie er Kommentare mit aufgreift. Und da bin ich auch dabei, dass auch Führungskräfte, CEOs da einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Ob man dann immer alles bei Twitter kommentieren muss, weiß ich nicht. Aber du hast schon recht, vielleicht braucht es auch einfach ein Ventil, wo er letztendlich diese geniehafte Visionärskraft irgendwo auch rauslassen muss.
Ja, genau. Also ich glaube, dass das, was er macht, wirklich nur bei ihm möglich ist. Das ist irgendwie so ein bisschen, auch wenn es jetzt komisch klingt, so ein Donald-Trump-Effekt, ja. Ich glaube, es gibt bestimmte Leute, die können sich bestimmte Dinge erlauben. Und irgendwie ist das aber nicht übertragbar auf andere. Also wenn jetzt andere Politiker beispielsweise die Sachen gesagt hätten, die beispielsweise ein Donald Trump gesagt hat, oder bestimmte Unternehmer, Unternehmerinnen, diese Sachen getan hätten, gesagt hätten, die ein Elon Musk tut, dann wären die wahrscheinlich zerfetzt worden von Medien oder von keine Ahnung wem. Und ich glaube, irgendwie hat er was. Also das ist so eine ganz besondere Kombination an Wissen, an Charme vielleicht auch, an seiner Art, wie er halt ist, ne? Und das ist irgendwie eine Brand geworden. Und ich glaube, viele, viele Leute finden den sehr inspirierend, auch wenn sie ihn nicht mögen. Weil ich meine, viele Ideen, die er hat, sind ja auch nicht, ich sag mal, salonfähig, ja. Das Thema mit Neuralink, was du gerade genannt hast, ist ja jetzt, glaube ich, zumindest in Deutschland jetzt kein Thema, wo jetzt alle sagen, hurra, das ist toll, ja, darauf haben wir gewartet. Sondern er ist da ja schon viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte voraus. Aber irgendwie schafft er es, diese Sachen sagen zu können oder tun zu können.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Würdest du für ihn arbeiten wollen? Oder was würdest du für ihn arbeiten wollen, wenn er dir sagt, du kannst einen Job haben bei mir, was willst du machen?
Du, voll die coole Frage, das habe ich mich selbst schon gefragt. Also ich glaube, ich würde es interessant finden, wenn ich keine Familie hätte. Weil ich glaube, dass das Commitment, was er möchte von seinen Leuten, ist, dass du ihnen alles gibst von deinem Leben, also jede Art von Zeit und Fokus. Aber was du zurückbekommst, ist ziemlich viel Purpose. Also Purpose im Sinne von, du arbeitest an einer ganz, ganz tollen, großen Idee mit. Aber ich weiß nicht, ob das zusammenpasst mit einem Familienleben und mit einem sozialen Leben. Und ich glaube, deswegen würde ich lieber bei meinem Leben mit meinem Purpose doch bleiben wollen. Ich glaube, was eher zu mir passt, ist das Umfeld vom Satya Nadella. Das glaube ich. Wie ist es denn bei dir?
Ich würde gerne mal eine Woche mit ihm gehen, also mit Elon Musk, ja, einfach mal begleiten und gucken, wie tickt der vom Nahen. Ja. Aber nicht in der Form arbeiten, glaube ich, sind wir zu unterschiedlich von der Auffassung, wie du mit Menschen umgehst und nicht das Art Erfolg. Also insofern hast du das ist jetzt nicht bewerten gemeint, aber da würden, glaube ich, zwei Welten aufeinander krachen und in meiner Profession würde ich ihm da nicht helfen können, weil ich den Stil eben nicht duplizieren kann oder maximieren kann, den er da geht. Ja. Aber mal reinschauen und hospitieren sozusagen, ja, the intern oder sowas zu sein, ja, das fände ich mal spannend, auch wenn ich danach wahrscheinlich platt wäre für die nächsten 3 Wochen. Ja, aber arbeiten wahrscheinlich eher nicht.
Es gibt ja diesen Walter Isaacson, der hat ja eine Biografie geschrieben von Elon Musk. Also er hat ja genau diese Rolle gehabt, die du jetzt gerade spannend findest. Der hat ihn begleitet in seinem täglichen Doing und der hat ihn, glaube ich, auch ein Stück weit im Privaten kennengelernt. Und der hat es ja eigentlich ganz gut erklärt, was der so macht und wie er es macht. Und ich glaube, der Elon Musk ist schon ein sehr extremer Mensch. So erzählt der Isaacson das immer. Das wird dadurch deutlich, dass er sehr schnell sozusagen flippt. Also wenn ihm irgendwas nicht passt, dann kann er sehr schnell seine Laune verändern und ziemlich extrem werden. Ein Beispiel, was er mal erzählt hat in einem Interview mit Lex Fridman, glaube ich, der erzählt da, das ist eigentlich voll die crazy Story, dass die ein Datencenter hatten. Ich glaube, das war von Tesla. Und dieses Datencenter, das war zu teuer oder so. Und dann hat er Elon Musk halt gefragt, warum ziehen wir das nicht um nach, keine Ahnung, Texas oder so. Das wurde von irgendwo Minneapolis nach Texas, sollte es umziehen. Und dann haben die gemeint, ja, das dauert irgendwie mehrere Wochen, das zu planen. Hat er gemeint, ja, warum denn? Und dann haben die halt erzählt, die müssen das irgendwie erstmal ausmessen und gucken und dann müssen die Transporter holen und keine Ahnung was. Und der hat gemeint, ja, wieso denn? Ihr habt nicht 6 Wochen, ihr habt 2 Wochen. Und haben die gemeint, das geht überhaupt nicht, gar nicht und haben da halt voll rumgestresst. Und der hat dann gesagt, komm, wir machen das jetzt selbst. Und der hat dann irgendwelche Transporter-LKWs besorgt, Gabelstapler und dann ist er dahin marschiert. Und dann hat er das halt irgendwie angefangen selber zu machen. Also der ist da halt ziemlich extrem in diesen Dingen. Und ich kann mir vorstellen, dass er in der Produktion von Batterien, in der Produktion von Metallpressen bei Tesla genauso drauf ist, dass er da hingeht und dann sagt, okay, wir lösen jetzt das Problem, koste es, was es wolle oder dauere es so lange, wie es dauern muss, ohne Rücksicht auf Schlaf und Entspannungszeit oder auch Hunger oder so. Also ich glaube, der ist da ein extremer Typ. So stelle ich mir das vor bei ihm.
Und damit natürlich mit diesen extremen Ausprägungen und wenn er was selber angeht, dann bisher nicht, dass immer alles, jedes Projekt klappt, aber er bleibt halt dran. Ne? Also auch SpaceX, die ersten, glaube ich, waren ja nicht so ganz erfolgreich, aber dann wurde es immer besser. Egal, was er da anpackt, er setzt da Energie rein. Der erste Fehlschlag hält ihn auf jeden Fall nicht davon ab, was dann nochmal zu korrigieren und noch nachzutarocken und meistens damit mit großem Erfolg. Also, glaube ich, können wir gespannt sein, was da noch kommt. Meines Erachtens braucht eine Kultur, in der wir leben, solche Innovatoren auch, auch wenn sie vielleicht als Führungskraft manchmal fraglich sind, beziehungsweise nicht für jedermann geeignet sind und jeder Frau. Aber trotzdem ist das was immer noch bahnbrechende Erneuerungen hervorbringt. Und das, davon lebt ja auch unsere Gesellschaft irgendwo.
Ja, absolut. Also ich finde ihn mega inspirierend und ich gucke mir sehr gerne seine Interviews an, weil ich das Gefühl habe, dass ich in jedem Interview mindestens eine neue Sache lerne. Zum Beispiel im letzten, das ich mir angeschaut habe, da hat er erzählt, das war so ein Status-Update von SpaceX und da stand er wieder wie immer auf so einer Bühne und hat da so eine Slideshow gemacht und hat da erzählt vom Fortschritt. Und da hat er zum Beispiel gesagt, dass er Wert drauf legt, sehr schnell sehr viele Fehler zu machen, weil er erzählt, dass quasi bei jeder Fehlzündung oder bei jedem Fehlstart haben sie viel mehr gelernt als durch jedes theoretische Durchdenken von einem Problem. Und natürlich ist es eine Frage auch von Kosten, weil jedes Mal, wenn irgendwas schief läuft und irgendwas kaputt geht, entsteht natürlich ein Schaden. Aber er sagt, dass die wertvollste Ressource Zeit ist. Und das finde ich total richtig. Also überleg doch mal, Andreas, wenn du ein Change-Projekt machst in einem Unternehmen, wie oft passiert es, dass wir Sachen irgendwie 10-mal theoretisch durchdenken, statt das einfach mal zu machen, statt einfach mal zu probieren? Weil ich lege jetzt mal folgende Einheiten gegenüber. Auf der einen Seite hast du natürlich, wenn du alles fein granular durchdenkst und aufschreibst und verhandelst und besprichst, hast du natürlich dann den Vorteil, dass du beim Ausrollen vielleicht nicht alle Fehler machst, aber du hast in der Zwischenzeit vielleicht Monate, wenn gar Jahre verloren. Und jetzt frage ich, was ist denn wertvoller? Natürlich ist die Zeit wertvoller. Und deswegen bin ich schon dafür, dass man so ein bisschen mehr Musk oder ein bisschen mehr dieses Amerikanische eigentlich bei uns einziehen lassen sollte. Nämlich Mut, einfach Dinge zu probieren und sie dann auch vielleicht zu vergeigen, aber dann einfach nochmal neu zu machen und dann besser zu machen.
Genau, du musst ja gar nicht vergeigen unbedingt in dem Fall. Ja, und ich kann jetzt gerade vielleicht aus persönlicher Geschichte, ich versuche gerade mein Geschäftsfeld hier hochzufahren, hochzudrehen irgendwo. Und hatte da ja eine Idee, Onboarding, Führungskräfte, spielt jetzt nicht so gut die große Rolle. Wir hatten das noch nicht fertig ausgedacht oder fertig gedacht, was genau und wie wir das angehen. Wir hatten so ein paar Grundlagen, Konzepte. Und damit bin ich jetzt mal auf eben nicht die Konsumenten, sondern die Kunden gegangen. Ja, und das war nämlich nochmal eine ganz interessante Erfahrung zu sagen, Klum, lass uns mal, auch wenn wir noch nicht fertig sind, lass uns mal schon mal an die potenziellen Kunden gehen und mit denen mal diskutieren, wie weit das einen Mehrwert bringt. Und was kam raus? Ja, also es war ja Onboarding für HR-Executives. Die HR-Executives hatten mir vorher gesagt, ja, ganz tolle Sache, können wir gut gebrauchen. Deren Chefs, also die General Manager, CFOs, CEOs, wie auch immer, habe ich mir mal 4 rausgesucht, mit denen gesprochen. Ja, die hatten da gar keinen Bock drauf. Ja, die haben gar keinen Bock drauf zu sagen, warum gebe ich denn jetzt noch mehr Geld aus, um eine Top-Führungskraft, die ich einstelle, beim Onboarding zu unterstützen. Die Erwartungshaltung war, die fliegen von alleine, erstens, zweitens, wenn du denen hilfst, Andreas, weiß ich ja gar nicht, was ist deine Leistung, was ist dessen Leistung oder deren Leistung. Wie soll ich denn das bewerten dann nach 6 Monaten in der Probezeit? Spannende Aussage. Und letztendlich habe ich dann auch nochmal die HRler gefragt. Die meinten dann, naja, wir fänden das schon cool, aber zu unserem Chef gehen und dann danach fragen, ob er das machen kann, würden die wenigsten auch tun. Ja, weil dann auch wieder so ein bisschen die Blöße sich zu geben, ich brauche ja Unterstützung. Also haben wir da auch sehr schnell, im Grunde bevor wir offiziell gestartet sind, gelernt, die Idee ist schön, aber es ist kein Kunde da. Ja? Und das hätten wir jetzt noch schön, das Konzept noch feintunen können und nochmal alles Mögliche, alle Templates, alles bereitlegen können und dann an den Markt gehen, um dann festzustellen, will gar keiner. Ja? Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass du mit dieses typische MVP-Thema, was du hast, möglichst schnell rausgehst, testest, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Oder ein Killer-Experiment in der Pharmaforschung, ja, möglichst schnell irgendein Experiment zu haben, das dich auf den Weg bringt, auch ein Experiment vielleicht abzubrechen oder eine Studie, um nicht mehr Geld zu verschwenden in ein Thema, was eh schon nicht dem Erfolg gewidmet ist. Ganz wichtig, und da ist natürlich, da braucht man Mut für, ja, und das kann man Elon Musk nicht vorwerfen, dass er keinen Mut hat.
Ja, total. Also vielleicht eine Reaktion zu beidem. Elon Musk hat das Mut-Thema damit bewiesen zuletzt, als er gesagt hat, hey, wenn ihr nicht auf Twitter Werbung machen wollt, dann macht's halt nicht. Ne? Und da hat er sogar das F-Wort 2-mal hintereinander benutzt und hat gemeint, hier, ich brauche euch nicht, ich brauche euer Geld nicht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Er spielt wirklich in einer anderen Liga. Ich glaube, dieses ganze Geld, was er hat oder theoretisch hat, das ist ihm gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass er wirklich für andere Sachen brennt. Und Twitter war ja für ihn auch kein ich sag mal, Geschäft, was er jetzt machen wollte damit. Ne? Das ist etwas, glaube ich, was viele missverstehen. Also die sagen dann, ja, oh, der hat quasi Twitter kaputt gemacht oder der hat da irgendwie Geld verbrannt. Ich glaube, ihm war dieses Thema freie Meinungsäußerung, was immer das sein soll, ja, das war ihm viel, viel wichtiger als Geld. Und der hat da halt das dann ausgegeben, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich glaube, genau so einer ist das. Der nimmt halt keine Rücksicht auf Verluste. Und vielleicht hat er ein paar Mal ganz gut gepokert. Ich traue ihm auch zu, dass er genau so sein ganzes Geld auch verliert. Das ist halt so ein Gambler, so vom Typ her. Aber definitiv inspirierend. Das andere Thema, was du genannt hast, nämlich die MVP, Idee, dazu würde ich auch gerne nochmal den Gedanken loswerden, dass vielleicht das Pitchen anders laufen muss. Also wenn jetzt die C-Level-Menschen, mit denen du sprichst, sagen, ja, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, jetzt will ich nicht noch mehr ausgeben. Ich hätte das so gesagt, wenn du schon so viel Geld ausgibst für jemanden, ne, vielleicht sogar auch für einen Headhunter und dann vielleicht auch noch Antrittsprämie und dann auch noch das Gehalt von einem Führungsmenschen, dann musst du doch sicherstellen oder dann ist doch dein Interesse, dass die Person einen perfekten Einstieg hat und so schnell wie möglich effektiv die Arbeit machen kann.
Das war der Pitch. Aber die Reaktion war entsprechend trotzdem dann die andere, die nicht im Verhältnis stehend zu dem, was die Erwartungshaltung an einen Executive ist, weil doch noch durchkommt und das mag so ein bisschen Ego sein. Ich hatte das doch auch nicht, als ich in die Funktion gekommen bin. Ja? Und ich habe es doch auch geschafft. Warum soll der das dann nicht schaffen? Und das ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ich glaube, das Value-Based Selling, das haben wir schon auch mal angestoßen. Aber es ist nicht ein Thema, was jetzt gerade first of mind ist. Ja. Das ist, glaube ich, die Krux dabei, dass andere Themen gerade eher eine Rolle spielen und nicht, dass ich meinen HR-Executive da möglichst schnell auf die Beine helfe. Da spielen andere Themen eine Rolle.
Ja. Naja, ihr werdet das MVP schon finden.
Wir haben schon ein neues, aber das bei der nächsten Episode vielleicht. Jetzt sind wir wieder bei Satya Nadella und Elon Musk, aber ich glaube, wir haben jetzt viel über Musk gesprochen, über den Satya Nadella, eigentlich zu wenig, wobei der ja immer wieder in den Podcasts von uns vorkommt, da du ihn auch immer wieder zitierst und ich auch ganz gerne. Gibt es dazu noch was du nochmal sagen möchtest, beziehungsweise was für dir noch aufgefallen ist, etwas Neues? Ich glaube, in dem Vergleich war jetzt nichts, was wir nochmal nicht erwähnt hatten, aber haben wir dazu noch ein Statement?
Also ich glaube, dass wir das Gespräch ganz natürlich um das Neue herumgeführt haben. Ne? Das zeigt auch, dass der Satya Nadella etwas Bestehendes, etwas Altbekanntes, etwas Funktionierendes sehr, sehr gut macht. Also er ist eine sehr effektive, moderne Führungskraft, die quasi textbookmäßig effektiv ist. Und ich glaube, das ist für unser einer und auch für das, ich sag mal, für den Stil unseres Podcasts, ist er natürlich der prädestinierte, also zumindest scheint er so, ja, die prädestinierte Führungskraft zu sein, die modern führt. Das heißt aber nicht, dass das der einzige Weg ist. Und das ist das, was ich heute im Gespräch gelernt habe. Wenn jemand das Bestehende besser macht, natürlich ist das super, ja. Aber es ist halt nur das Bestehende. Und es gibt auch andere Wege. Und ich glaube, wenn du wirklich was komplett Revolutionäres schaffen willst, dann gibt es vielleicht auch andere Wege.
Ich glaube, die Quintessenz für mich ist, ich würde gerne beide mal einladen hier, aber das ist wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt, dass wir einen der beiden in unserer Show begrüßen dürfen. Können Sie ja mal probieren. Haben Sie ja schon bei anderen probiert. Bisher hat es noch nicht geklappt. Würde mich aber mal interessieren und ich bin da vollkommen bei dir, dass es verschiedene Wege gibt. Ich glaube, wir haben rausgearbeitet, die Authentizität ist ganz wichtig, um da auch eine klare Linie zu fahren. Ich wäre mal gespannt, wenn Satya Nadella einen anderen Auftrag bekommt, sprich eben nicht das fortzuführen wie ein Microsoft, sondern dass der, wenn du den in den Kosmos vom Elon Musk setzt, ob er das nicht dann auch revolutionieren könnte. Ja, ist ein spannendes Gedankenexperiment, vielleicht mal drüber nachzudenken. Ist dann auch, hängt es auch damit zusammen, welchen Auftrag man sich selber gibt oder man auch bekommt, wie man die Dinge erledigen kann.
Ja, spannendes Gedankenexperiment. Und ich stelle mir umgekehrt vor, wenn jetzt der Elon Musk bei Microsoft plötzlich das Zepter in der Hand hätte, was würde er da machen? Weißt du, ich hätte einen Appell vielleicht zum Abschluss. Einen Appell an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar, ein bisschen Elon Musk im Arbeitsalltag, glaube ich, schadet nicht. Und was ich damit meine ist, dass man einfach Sachen, die man lange, lange schon so gemacht hat, wie man sie gemacht hat, einfach mal hinterfragt und sagt, hey, warum machen wir das eigentlich so? Warum machen wir es nicht anders? Ne? Was ist das Problem eigentlich, was wir lösen wollen? Das würde, glaube ich, allen helfen.
Guter Appell. Vielleicht braucht er nicht das F-Word oder andere Flüche aufzusprechen dabei, sondern man kann es immer einfach so ausprobieren. Aber schön. Ja, da haben wir doch mal jetzt zwei Führungskräfte versucht gegenüberzustellen. Auch mal eine neue Art der Episode. Auch hier wieder natürlich Feedback gerne an uns, ob sowas auch legitim ist oder auch gewünscht sein kann. Weniger Storys mal von uns, sondern von anderen. Ja, also da auch immer wieder Feedback eingefordert, sowohl was die Folgen angeht, also was neue Episoden und Themen angeht, sind wir da immer für alles offen. Shaseb, kurz nach 10, ich glaube, call it a day.
Yes, let's call it a day. Hat wieder Spaß gemacht, Andreas. Also, wünsche eine gute Restwoche, ja?
Ich dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.